herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts für Apothekerinnen und Apotheker. Mein Name ist Helmut. Ich bin Apotheker in der wissenschaftlichen Fachredaktion der Online Academy. Wir widmen uns heute einem Thema, das in der Apotheke großes Fingerspitzengefühl und hohes Fachwissen erfordert, der erektilen Dysfunktion. Zu diesem Thema ist im Mai 2026 eine Fallstudie erschienen. Die Autorin der Fallstudie ist Dr. Silke Kerscher-Hack, selbst eine erfahrene Offizinapothekerin. Carla, die mit mir in der wissenschaftlichen Redaktion arbeitet, hat die Fallstudie redaktionell betreut. Carla, lass uns direkt mit den Grundlagen starten. Ab wann spricht man medizinisch korrekt von einer erektilen Dysfunktion und wie wird diese klassifiziert?
Nach der aktuellen ICD-11 der WHO liegt eine erektile Dysfunktion vor, wenn es wiederholt oder dauerhaft nicht gelingt, eine für eine befriedigende sexuelle Aktivität ausreichende Erektion zu erreichen. Voraussetzung ist immer eine ausreichende sexuelle Stimulation in der Situation selbst und ein sexueller Wunsch, respektive ein klinisch relevanter Leidensdruck, falls dieser Wunsch nicht erfüllt wird. Medizinische Leitlinien fordern meist eine Mindestdauer von 3 bis 6 Monaten für die Diagnosestellung, wobei es natürlich Ausnahmen gibt, beispielsweise nach einer radikalen Prostataentfernung.
Wie sieht es mit den epidemiologischen Daten aus? Ist das ein reines Problem des fortgeschrittenen Alters?
Die Prävalenz steigt mit dem Lebensalter extrem stark an. Während bei Männern unter 40 Jahren nur etwa 2% betroffen sind, springt die Zahl ab dem 50. Lebensjahr bereits auf rund 18%. Bei den über 80-Jährigen können es sogar bis zu 86% sein. Jedoch nur ein kleiner Teil der älteren Männer über 70 Jahre empfindet die Beschwerden als behandlungsbedürftig. Insgesamt lassen sich nach aktueller Studienlage nur etwa 20% der Betroffenen ärztlich behandeln.
Das ist eine riesige Diskrepanz zwischen Prävalenz und tatsächlicher Behandlung. Um die Pathologie zu verstehen, müssen wir uns kurz die Physiologie ansehen. Was passiert bei einer gesunden Erektion auf zellulärer und nervaler Ebene?
Gesteuert wird die Erektion überwiegend parasympathisch über das sakrale Erektionszentrum im Rückenmark. Bei sexueller Erregung setzen diese parasympathischen Nervenfasern Stickstoffmonoxid frei. Das führt zu einer Erweiterung der penilen Arterien und zur Erschlaffung der glatten Muskulatur in den beiden Penisschwellkörpern, den sogenannten Corpora cavernosa. Der Bluteinstrom nimmt massiv zu, die venösen Abflussbahnen werden komprimiert, das Blut staut sich und der Penis versteift sich. Dieser Prozess verläuft völlig autonom und entzieht sich weitgehend der willentlichen Steuerung.
Wenn dieser komplexe autonome Mechanismus versagt, welche Ursachen stecken primär dahinter? Man hört ja häufig von einer Unterscheidung zwischen psychischen und organischen Auslösern.
Richtig. Etwa 1/3 der Fälle ist vorwiegend psychisch bedingt, was besonders häufig jüngere Männer betrifft. Typisch hierfür ist, dass spontane morgendliche oder nächtliche Erektionen meist erhalten bleiben. Ursachen sind oft Versagensängste, Leistungsdruck, Stress oder partnerschaftliche Konflikte. Wenn Erektionsstörungen hingegen erstmals ab dem 50. Lebensjahr auftreten, stehen fast immer organische Ursachen im Vordergrund, allen voran vaskuläre Veränderungen wie Arteriosklerose.
Das leitet perfekt zu einem extrem wichtigen Punkt über, den ich in der Literatur oft lese: die erektile Dysfunktion als Sentinel-Symptom. Kannst du das genauer erläutern?
Eine vaskulär bedingte erektile Dysfunktion wird heute als Ausdruck einer systemischen Endothelschädigung verstanden und gilt als Frühwarnzeichen für kardiovaskuläre Erkrankungen. Studien belegen, dass bis zu 70% der Männer mit angiografisch nachgewiesener koronarer Herzkrankheit angaben, bereits vor ihrer Herzkatheteruntersuchung Erektionsstörungen gehabt zu haben. Deshalb ist eine frühzeitige ärztliche Abklärung so elementar. Die Erkrankung darf keinesfalls als reines Lifestyle-Problem abgetan werden. Neben vaskulären Faktoren spielen organisch auch endokrine Störungen wie Diabetes eine Rolle oder auch Lebensstilfaktoren wie Nikotinkonsum.
Ein riesiges Thema für uns Apothekerinnen und Apotheker sind natürlich die medikamentös induzierten Erektionsstörungen. Welche Arzneistoffe haben hier das größte Risikopotenzial?
Schätzungsweise bis zu einem Viertel aller Fälle von erektiler Dysfunktion sind medikamentenbedingt. Besonders Antihypertensiva, Antidepressiva und Antipsychotika stehen hier im Fokus. Bei den Blutdrucksenkern müssen wir jedoch differenzieren. Ältere Beta-Blocker wie Propranolol oder Atenolol sind häufige Auslöser, während neuere Beta-Blocker mit gefäßerweiternden Eigenschaften wie Nebivolol günstiger sind. Ähnlich ist es bei Diuretika. Thiazide oder Spironolakton mit seiner antiandrogenen Wirkung sind problematisch. ACE-Hämmer oder Sartane gelten hingegen eher als neutral.
Wenn wir den Kunden zur ärztlichen Abklärung motivieren könnten, was erwartet ihn dort konkret?
Die Hemmungen sind enorm und leider sprechen auch nur 19% der Ärzte das Thema von sich aus an. Die Diagnostik beginnt mit einer ausführlichen Anamnese, oft gestützt durch Fragebogen zur Selbsteinschätzung der erektilen Dysfunktion. Es folgen körperliche Untersuchungen und Blutwertbestimmungen wie beispielsweise von Glucose, Testosteron oder Cholesterin. Apparativ kommt vor allem die Ultraschalluntersuchung zur Messung der penilen Durchblutung zum Einsatz.
Kommen wir zur medikamentösen Therapie der ersten Wahl, den Phosphodiesterase-5-Hämmern. Wie genau greifen diese Wirkstoffe in die Pathophysiologie ein?
Wie vorhin kurz erwähnt, bewirkt Stickstoffmonoxid die Bildung von zyklischem Guanosin-Monophosphat, welches die glatte Muskulatur entspannt und die Erektion ermöglicht. Phosphodiesterase-5-Hämmer blockieren das Enzym Phosphodiesterase-5, das normalerweise für den Abbau dieses zyklischen Guanosin-Monophosphats verantwortlich ist. Dadurch wird die Erektion massiv verstärkt und verlängert. Die Medikamente wirken nicht automatisch. Eine sexuelle Erregung ist für die Erektion zwingend erforderlich.
Es gibt mittlerweile mehrere Substanzen in dieser Wirkstoffklasse. Worin unterscheiden sich Vardenafil, Tadalafil oder Avanafil von Sildenafil?
Vardenafil hat eine etwa 7-fach höhere Potenz als Sildenafil. Tadalafil hat eine extrem lange Halbwertszeit und wirkt bis zu 36 Stunden, weshalb es oft als Weekend-Pill bezeichnet wird. Avanafil wiederum besticht durch eine extrem hohe Selektivität für die Phosphodiesterase 5 und hat dadurch ein sehr günstiges Nebenwirkungsprofil. Bei der Abgabe müssen wir betonen, dass Sildenafil, Vardenafil und Avanafil möglichst nüchtern eingenommen werden sollten, da Mahlzeiten den Wirkungseintritt verzögern. Tadalafil hingegen wirkt nahrungsunabhängig.
Sildenafil kann gemäß Liste B plus auch in der Apotheke abgegeben werden. Wie sind da die exakten Vorgaben?
Die Abgabe im Rahmen der Liste B plus erfolgt nach fachlicher Beratung durch den Apotheker oder die Apothekerin. Sie ist jedoch auf maximal 4 Tabletten à 25 Milligramm beschränkt. Eine Überprüfung und aktive Aufklärung bezüglich Kontraindikationen ist dabei absolut unerlässlich.
Was passiert, wenn Phosphodiesterase-5-Hämmer nicht wirken oder kontraindiziert sind?
Als Zweitlinientherapie kommt heute oft Alprostadil zum Einsatz. Es entspannt die Schwellkörpermuskulatur direkt und wirkt pharmakologisch, also völlig unabhängig von sexueller Stimulation.
Wie wird Alprostadil angewendet und gibt es hier gravierende Nebenwirkungen?
Häufig wird es als Schwellkörper-Autoinjektionstherapie appliziert. Der Mann injiziert sich das Medikament mit einer feinen Nadel direkt in den Schwellkörper, was eine enorme Erfolgsrate von 94% hat. Das gefährlichste Risiko ist hier der Priapismus, eine schmerzhafte Dauererektion. Dauert diese länger als 4 Stunden an, sprechen wir von einem absoluten urologischen Notfall. Das muss schnellstmöglich ärztlich behandelt werden, da durch die anhaltende Minderdurchblutung eine irreversible Schwellkörperfibrose droht.
Wir dürfen auch den Lebensstil und die psychische Komponente nicht vergessen. Was empfehlen die Leitlinien?
Lebensstilmodifikationen sind elementar und können sogar das Ansprechen auf Medikamente verbessern. Die Leitlinien empfehlen eine Gewichtsreduktion auf einen BMI unter 30, regelmäßiges Ausdauer- und Krafttraining, eine mediterrane Ernährung sowie strikten Nikotinverzicht. Bei psychischen Faktoren ist eine kognitive Verhaltenstherapie hochgradig effektiv, besonders in Kombination mit medikamentöser Unterstützung.
Zum Abschluss, Carla, die Beratung in der Apotheke. Das Thema ist schambehaftet. Welche konkreten Kommunikationstipps gibt die Fallstudie?
Sensibilität und höchste Diskretion sind das Fundament. Es sollte auf nonverbale Signale wie leises Sprechen oder ausweichendes Umschauen geachtet werden. Eine sehr gute Gesprächsbrücke ist: Wir können das gern in unserem Beratungsraum in aller Ruhe besprechen. Die Sprache muss sachlich und empathisch sein. Negative Fragen wie »Wie schlimm ist es?« sollten vermieden werden.
Ein exzellenter Überblick. Carla, ich danke dir für diese fachliche Zusammenfassung. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer: Die vollständige Fallstudie Erektionsstörungen finden Sie wie gewohnt auf der Webseite von Online Academy. Dieses Bildungsangebot ist mit 12,5 FPH-Punkten akkreditiert als Fortbildung für Offizinpharmazie, für den Fähigkeitsausweis FPH-Anamnese in der Grundversorgung, für Spitalpharmazie und klinische Pharmazie. Zudem bildet es zusammen mit der Fallstudie Ohrenerkrankungen in der Apotheke das diesjährige Anamnese-Refresher-Angebot der Online Academy. Bis zum nächsten Mal.